Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Für alle, die neu dabei sind, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden. Und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirad. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt's eine circa genauso lange Playlist zum Reflektieren und Runterkommen. Alle wichtigen Informationen zur Sendung finden Sie auf freirad.at. Suchen Sie dort einfach unter Sendungen von A bis Z nach Projekt Clusterfuck. Alternativ gibt's neben Bildern von allem Möglichen, aber nichts Konkretem, auch Infos auf Instagram. Und zwar unter @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. In der letzten Ausgabe ging es um die Gleichgültigkeit. Wenn Ihnen das egal ist, sollten Sie diese auf jeden Fall nachhören. Das geht jederzeit auf der CBA. Um an diesen obskuren Nichtort zu gelangen, tippen Sie einfach cba.fro.at in das Suchfeld Ihres Browsers ein. Wenn Ihnen aber gerade alles andere lieber ist, dann bleiben Sie jetzt einfach dran. Es geht nämlich tatsächlich um alles andere. Oder, um jetzt nicht unbedingt zu übertreiben, es geht um Teile davon. Konkret also um Lagerhallen, Pimps und Dichtungsringe. Wenn Sie jetzt denken, das gehört doch alles gar nicht zusammen, dann werden Sie vielleicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, richtig, das gehört alles gar nicht zusammen. Möglicherweise können wir im Laufe der Sendung den ein oder anderen Bogen spannen, aber grundsätzlich handelt es sich hier um drei unterschiedliche Themen, die getrennt voneinander behandelt werden. Denn mehr ist mehr und das in kürzerer Zeit. Legen wir also los und beginnen damit, dass Sie sich eine Lagerhalle vorstellen. Beziehungsweise werde ich Ihnen sagen, wie Sie sich diese vorstellen müssen, damit meine Argumentation funktionieren kann. Sie sehen vier hohe Wände. Weiß oder aus unverputztem Beton. Sie sehen einen grauen Industrieboden. Irgendwo weit hinten ist vielleicht ein Waschbecken oder sowas, ein Regal oder ein großer Tisch, aber in erster Linie sehen Sie in diesem Raum nichts. Die Lagerhalle ist nämlich leer. Das ist wichtig, denn wäre sie vollgestellt, ließe sich darin nicht mehr viel machen. Ich begreife die Lagerhalle hier nämlich einigermaßen zweckentfremdet als Arbeitsraum. Ein Ort, an dem man sich ausbreiten und machen kann, und zwar einigermaßen abgeschottet von der Außenwelt. A woman, oder in unserem allgemeineren Fall schlichtweg jeder, needs money and a room of her own, if she is to write fiction, schreibt Virginia Woolf in A Room of One's Own. Das Zimmer für sich allein, ein Raum, der einem selbst gehört, ist für Woolf neben finanzieller Absicherung eine Notwendigkeit für kreatives Schaffen. Im Idealfall zumindest. Ein solcher Raum bedeutet zunächst nämlich Privatsphäre. Hier kann man ungestört und rücksichtslos schaffen. Es gibt keine störenden Einflüsse von außen, man kann sich hermetisch abriegeln von allem. Alles läuft nach dem eigenen Willen und es besteht keine Notwendigkeit für Kompromisse. Man schafft sich also die individuellen Bedingungen, die für die jeweilige Arbeit notwendig sind, und macht sie sich neu, wenn man die eine Arbeit abgeschlossen hat und mit der nächsten beginnt. Die Lagerhalle ist ein Ort, der absolut zweckmäßig ist. Ihre Schönheit liegt aber nur zur Hälfte in ihrer Funktionalität, zur anderen Hälfte liegt sie in ihrer Leere. Es gab beim Projekt Clusterfuck schon mal ein Essay über Löcher und eben die Leere. Eine Annäherung an das Thema gab es damals unter anderem über den deutsch-koreanischen Philosophen Byung-Chul Han und dessen Konzept der tiefen Langeweile. Tiefe Langeweile nach Han ist eine Grundvoraussetzung für Kreativität. Während man aktiv ist, kann nämlich nichts Neues entstehen. Man muss sich dafür langweilen, man muss passiv sein, man muss oder darf nichts tun. Kurz, man muss leer sein. Es ist wie bei einem Glas. Ein volles kann man erst dann wieder füllen, wenn man es ausgetrunken hat, sonst läuft es über. Die leere Lagerhalle ist jetzt eine Erweiterung der tiefen Langeweile, die sich aus dem Inneren des Menschen heraus in den physischen Raum erstreckt. Mehr sogar, es gibt eine Form der Wechselwirkung. Ein leerer Raum schafft Leere im Geist, und während Sie anfangen, im Geiste schöpferisch zu arbeiten, können Sie diese Arbeit im leeren Raum materialisieren. Dabei ist es egal, was sie machen, ob sie ein Möbelstück anfertigen, einen Text schreiben, einen Film drehen oder ihr weiteres Vorgehen planen, nachdem sie einen Diamantenraub begangen haben, bei dem einiges schiefgelaufen ist. Ganz genau, so wie in Reservoir Dogs. Ein Film, der im Grunde auch zu 50% aus Lagerhausromantik besteht. Jetzt müssen Sie natürlich nicht direkt eine Lagerhalle anmieten, wenn Sie was schreiben oder basteln wollen. Oft reicht schon ein Zimmer dafür, wie bei Virginia Woolf. Die Lagerhalle ist hier in erster Linie metaphorisch zu verstehen. Ein konkretes Bild für die Vorstellung von viel Platz. Manche Sachen lassen sich auch mit wenig Platz machen, andere brauchen etwas mehr. Eine Lagerhalle wäre zwar prinzipiell geil, aber meistens kommt man auch mit weniger aus. Der Schlüsselpunkt ist aber, dass man Platz braucht. Physischen Raum, auf dem sich geistige Erzeugnisse materialisieren lassen. Für diese Sendung war beispielsweise wenig mehr nötig als ein Schreibtisch und ein paar Quadratmeter Studio. Aber immerhin das war notwendig. Und das Endprodukt benötigt auch Raum, in dem es sich in Form von Schallwellen ausdehnen kann. Aber das tut jetzt eigentlich gar nichts mehr zur Sache. Fassen wir zusammen. Kreatives Schaffen, und wenn ich kreativ sage, meine ich einfach nur schöpferisch, ohne das jetzt groß glorifizieren zu wollen. Kreatives Schaffen erfordert physischen Raum. Denn in diesem Raum kann man für sich sein und sich mit seinen Ideen ausbreiten. Als idealen Raum verstehe ich nach wie vor die Lagerhalle, mit all ihrer Funktionalität und Leere. Aber es eignen sich auch andere Räume dafür. Zumindest sich selbst und alle notwendigen Utensilien sollten sie darin aber Platz haben. Und mehr Möglichkeit zur Ausdehnung ist in so einem Fall tatsächlich auch mehr. In einem kleinen Raum steckt man schnell mal fest, geistig wie körperlich. Das haben auch die White Stripes erkannt, die in Little Room singen: "Well, you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room." Und mit der Feststellung schließe ich den Teil zu Lagerhallen jetzt ab. Jetzt sind Ihnen am Anfang dieser Sendung aber noch weitere Themen versprochen worden. Also lassen wir die Lagerhallen erstmal beiseite und widmen uns den Pimps. Genauer gesagt, dem Pimp. Genauer gesagt, dem Pimp Iceberg Slim. Genauer gesagt, der Autobiografie, die der Pimp Iceberg Slim geschrieben hat und die den bezeichnenden Titel Pimp trägt. Iceberg Slim, der mit Vornamen eigentlich Robert heißt, erzählt darin, wie es in Autobiografien eben üblich ist, die Geschichte seines Lebens. Von seinen frühesten Erinnerungen über seinen Werdegang als Pimp, also als Zuhälter, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Ende der 1950er Jahre nach 10-monatiger Isolationshaft beschließt, das Pimpen aufzugeben. Dabei ist diese Geschichte aus mehreren Blickwinkeln interessant, weil Iceberg Slim in seiner Position mehrere gesellschaftliche Probleme seiner Zeit vereint, welche darüber hinaus auch heute noch weit davon entfernt sind, als gelöst zu gelten. Iceberg Slim ist Zuhälter, aber eben auch Afroamerikaner zur Zeit der Segregation. Damit bietet er Einblicke in die Welt der Kriminalität und Zuhälterei, mitsamt den Qualitäten, die ein Pimp nach der Pimp-Folklore haben muss. Beispielsweise dürfe er seinen Prostituierten gegenüber keine Emotionen zeigen, muss also eiskalt sein, eine Eigenschaft, die Iceberg so gut erlernt hat, dass er den entsprechenden Spitznamen bekommen hat. Er bildet aber neben dem Pimp-Dasein auch die Situation der Afroamerikaner in Amerika bis in die 50er Jahre ab, speziell jener Afroamerikaner, die arm sind und oder zur Arbeiterklasse gehören. In diesem Sinn befindet sich Iceberg in einer mehr als paradoxen Situation. Er gehört einer unterdrückten Klasse der Gesellschaft an, ist als Pimp aber zugleich selbst ein Unterdrücker. Er bringt Frauen dazu, sich für ihn zu prostituieren, wobei er ihren Lebensunterhalt mit dem Geld garantiert, das sie für ihn erwirtschaften, wobei er sie für den Fall, dass sie zu wenig Geld machen, kurzerhand wieder fallen lässt. Für die Frauen ist es im Wesentlichen Sklavenarbeit, die sie hier machen. Verlorene Jahre. Für Iceberg dagegen ist es ein Beruf. Und dieser Beruf oder dessen Mechanismen bleiben für ihn weitestgehend unhinterfragt, wenn es um die Seite der Frauen geht. Er lernt das Pimpen von den Besten, um der Beste darin zu werden, doch die Außensicht darauf, was er hier in einem größeren gesellschaftlichen Kontext macht, bleibt aus. Entsprechend kommt es zuletzt auch nur zur mageren Einsicht, dass er das Pimpen aufgeben muss, weil es ihn kaputt macht. Wen er damit aber neben sich selbst noch kaputt macht, gehört nicht zu seinen Sorgen. Auch bleibt im Wesentlichen die Realisation aus, dass er seine Frauen auf eine ähnliche Weise unterdrückt, wie White America ihn selbst unterdrückt. Speziell im Fall der schwarzen Frauen, die für Iceberg Slim arbeiten, geht es auch um Fragen der Intersektionalität, also darum, wie sie mehrfach oder mindestens doppelt unterdrückt werden, einmal als Afroamerikanerinnen und einmal als Prostituierte. Ich möchte an dieser Stelle aber nur festhalten, dass das so ist, weil es mir in erster Linie um das Paradox des Iceberg Slim geht. Dieses Paradox soll hier mit Überlegungen aus Pierre Bourdieus Buch »Die männliche Herrschaft« aufgeschlüsselt werden. In erster Linie handelt es sich bei »Die männliche Herrschaft« um eine Analyse des Patriarchats und des Standortes der Frau innerhalb dieses Herrschaftssystems. Zugleich weist Bourdieu aber auch darauf hin, dass schlichtweg jeder Mensch diesem Herrschaftssystem unterworfen ist, und zwar unabhängig von seinem Geschlecht und seiner Position im System. Will man beispielsweise erfolgreich in der Geschäftswelt sein, dann muss man sich bestimmte Denk- und Verhaltensweisen aneignen. Als Mann ist das einfacher, weil diese Eigenschaften bereits der Vorstellung des eigenen Geschlechts entsprechen, beispielsweise Konflikt- und Aggressionsbereitschaft oder dominantes Auftreten. Aber das heißt nicht, dass jeder Mann von Natur aus so ist. Aber er muss es werden, um innerhalb des Systems aufzusteigen. Dasselbe gilt auch für die Frau. Nur, dass sie es nochmal schwerer hat, weil sie das, unter Anführungszeichen, falsche Geschlecht hat. Und mit Geschlecht meine ich in diesem Fall die sozial konstruierte Vorstellung davon, was eine Frau oder ein Mann ist und welche Attribute sie haben bzw. zu haben haben. Dass Frauen jetzt das, unter Anführungszeichen, falsche Geschlecht haben, heißt natürlich nicht, dass sie keinen Erfolg haben können. Es gibt schließlich Frauen, die multinationale Konzerne führen oder an Regierungsspitzen stehen. Aber um an einen solchen Punkt zu gelangen, müssen Frauen genauso wie Männer nach den Regeln der männlichen Herrschaft spielen. Und wenn alles klappt, dann stehen sie dann zwar innerhalb des Systems auf der Gewinnerseite, aber sie sind immer noch Teil davon. Kurz gesagt, es gibt kein Entkommen. Oder, um ein sehr kompliziertes Zitat von Bourdieu im Radio zu verwenden, wenn die Beherrschten auf das, was sie beherrscht, Schemata anwenden, die das Produkt der Herrschaft sind, oder wenn, mit anderen Worten, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmungen den Strukturen der Herrschaftsbeziehung, die ihnen aufgezwungen ist, konform strukturiert sind, dann sind ihre Erkenntnisakte unvermeidlich Akte der Anerkennung, der Unterwerfung. Iceberg Slim befindet sich nun in genau dieser Situation. Im Amerika der Rassentrennung ist er als ein Schwarzer ein Mensch zweiter Klasse. Zugleich ist diese Gesellschaft aber eine kapitalistische, was bedeutet, dass der höchste Wert der des Geldes ist. Somit steht Reichtum über Rasse. Und weil Iceberg das erkannt hat, weiß er auch, dass für ihn der einzige Weg aus seiner Situation als armer Schwarzer darin besteht, reich zu werden, um sich so den Zugang zur von Weißen dominierten Oberschicht zu erkaufen. Es geht also von Anfang an nicht ums Aufbegehren gegen die Menschen, die an der Spitze der Gesellschaft stehen, sondern um eine Angleichung an sie. Das vielleicht einzig Subversive in seinem Handeln besteht darin, dass er sich sein Geld auf illegalem Wege erwirtschaftet. Nach der systeminhärenten Logik muss Iceberg Slim also selbst zum Unterdrücker werden. Und eben dieser wird er für die Frauen, die sich für ihn prostituieren. Und aus diesem Kreislauf schafft er es nicht heraus. Also ein relativ düsteres Resümee, was das Buch betrifft. Den wahrscheinlich größten Verdienst, der Iceberg Slim mit seiner Autobiografie zukommt, hält die Autorin Sapphire in ihrem Nachwort dazu fest. Iceberg schreibt über sein Leben, ohne es zu glorifizieren und ohne unschöne Aspekte auszuklammern, um als Person besser wegzukommen. Er beschreibt sich selbst als einen grausamen Menschen und auch wenn einige tiefergehende Erkenntnisse von seiner Seite ausbleiben, ermöglicht er diese durch seine nüchterne Darstellung immerhin den Lesern. Im Idealfall können diese das Hamsterrad sehen, in dem die Gesellschaft gefangen ist, und erkennen, dass im Grunde jeder verliert, abgesehen vom System. Sofern es nicht eh schon passiert ist, möchte ich es an dieser Stelle vermeiden, wie ein edgy 14-Jähriger zu klingen, und schließe deshalb mit den Worten von jemand anderem, nämlich von Sapphire, aus ihrem Nachwort, in dem sie den Wert des Buches auf den Punkt bringt. Zitat: "We don't need to idolize him, but we do need to respect him as a writer who told what he knew of the truth." Zitat Ende.
Stomach, baby. Hey, that. I wanna eat your pussy, wanna take your blood. I wanna force you, putting me with my cum. I wanna punch you in the face, I wanna pee in your eyes. I wanna bake you cum filled apple pies. I wanna kill your dog, fuck your daddy ass. Eat your cum stuffed pheasant under glass. I wanna break your stuff, I wanna make you cry. I wanna pierce my dick and fuck you till you die.
Der gleichnamigen Autobiografie von Iceberg Slim ab und gehen zum letzten Thema über. Dichtungsringe. Dichtungsringe. Was sind die, was können die und wie viele braucht man, um die existenzielle Leere davon abzuhalten, schon wieder auszulaufen? Letzteres müssen Sie selbst im individuellen Selbstexperiment erproben, aber alles andere klären wir jetzt. Der Dichtungsring lässt sich in die größere Kategorie der Dichtungen einordnen. Das sind nach Wikipedia, Zitat, Elemente oder Konstruktionen, die die Aufgabe haben, ungewollte Stoffübergänge von einem Raum in einen anderen zu verhindern oder zu begrenzen. Zitat Ende. Das haben Sie wahrscheinlich schon gewusst, wenn Sie beispielsweise eine Mokka-Maschine haben oder öfters an Badgarnituren herumschrauben oder einfach nur wissen, was ein Dichtungsring ist. Warum rede ich also darüber? Um ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht. Mir geht es eigentlich nur darum herauszufinden, was es Interessantes an Dichtungsringen zu entdecken gibt, aber es besteht dabei schon das Risiko, dass ich nichts finde. Und dieses Risiko gehen auch Sie mit mir ein, weil Sie möglicherweise die nächsten Minuten Ihres Lebens mit mir verschwenden. Dabei hätten Sie genauso gut auf dem Bett liegen und nichts tun können. Also, Dichtungsringe. Rund, aus Materialien wie Gummi, Kork oder anderen und mittendrin ein Loch. Anders als Snitches halten sie dicht. Sie halten also Sachen vom Auslaufen ab, was sehr positiv ist, eben weil Auslaufen in den meisten Fällen etwas Negatives ist. Auslaufen passiert nämlich unabsichtlich. Es ist ein passiver Vorgang, über den man selbst keine Kontrolle hat. Wenn Ihr Wasser ausläuft, dann ist das schlecht, weil Sie eigentlich möchten, dass es bleibt, wo es ist. Wenn Sie es dagegen ausschütten, dann ist das gut, denn Sie wollten es weghaben und sind es nun erfolgreich losgeworden. Bravo! Ein Schulterklopfer in die Runde und weiter geht's. Außer Sie haben Ihr Wasser verschüttet, weil das wäre dann schon wieder blöd. Die Feinheiten der Sprache sind doch etwas Wunderbares, oder? Aus- und Überlaufen, Verflüssigung und dergleichen sind übrigens auch im Metaphorischen oft negativ konnotiert. Wenn Ihnen beispielsweise etwas zu den Ohren rausquillt oder ein Tropfen zu viel das Fass zum Überlaufen bringt. Genauso ist es schlecht, wenn Sie weich im Kopf sind oder vielleicht sogar nicht ganz dicht. Hier wird die Dichtung zum impliziten Symbol für geistige Gesundheit. Bei Leuten, die dicht sind, tropft auch das Hirn nicht, womit der Verstand nicht auslaufen kann. Wobei wir hier natürlich von einer Norm geistiger Gesundheit ausgehen, die sozial verhandelt und damit auch wandelbar ist. Was in diesem Bereich dicht und was undicht ist, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Bei einem Siphon ist das anders. Wenn er tropft, dann hat die Dichtung ihren Dienst versagt und muss gegen eine neue getauscht werden. Gegen eine, die nicht spröde und porös ist, sondern dicht. Ich denke, ich habe jetzt die meisten Bedeutungsvarianten von Dichtung und dicht durch. Fallen Ihnen noch mehr ein? Dann sprechen Sie bitte nach dem Piepton. Okay, das war's dann wieder mit Projekt Clusterfuck. Falls Sie erst jetzt einschalten und sich denken, oh nein, ich bin zu spät und ich werde nie erfahren, was ein Dichtungsring ist, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Sie können die Sendung spätestens morgen Abend mit allen Ihren Freunden und Verwandten nachhören. Und zwar auf cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. Oder Sie klicken alternativ auf den Link in meiner Instagram-Bio, @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Die nächste Sendung gibt's dann am Donnerstag, den 25. April, zur selben Zeit am selben Ort, also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin, mieten Sie doch eine Lagerhalle oder kaufen Sie sich ein paar Reservedichtungsringe für Ihre Mockermaschine. Nur das mit dem Pimpen lassen Sie lieber sein, weil Pimpen ain't easy. Von meiner Seite gibt's derweil ein herzliches
Wiederschauen!